Hallo Anke.
Hallo Kim.
Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Ich darf dich kurz ein bisschen vorstellen. Du bist Apothekerin und jetzt seit einigen Jahren selbstständig, hast eine kleine Apotheke hier in der Nähe und wir kennen uns, ich muss das wirklich überlegen, wir kennen uns eigentlich so ein bisschen über den Beruf und auch privat, weil wir unmittelbar eigentlich Nachbarn sind. Du wohnst nur zwei Straßen weiter von mir.
Ja, ich glaube, wir haben uns über deine Mama kennengelernt
Ich glaube
tatsächlich,
auch.
die schon immer gesagt hat, irgendwie
Würde das
funktioniert ihr beiden
weiten.
gleich. Und dann haben wir es über Empfehlungsverhalten tatsächlich festgestellt, dass wir gleich ticken oder
Ja.
ähnlich ticken, ja.
Haben dann irgendwie angefangen, uns zu treffen, uns zu unterhalten, viel auszutauschen und haben auch schon gemeinsame Fortbildungen gemacht, ne?
So ist
Eine,
das.
genau, ich durfte mal reinschnuppern in die Apothekenfortbildung. Seit wann bist du selbstständig?
Seit 10 Jahren dieses Jahr.
Okay, du hast auch Jubiläum gehabt, schön
Ja.
gefeiert. Wie lange gibt es die Apotheke schon?
450 Jahre.
Wahnsinn.
Ja.
Wann hast du studiert?
95 habe ich angefangen, bis 2000 in Halle an der Saale. Damals war so ein bisschen Ost-West-Verschickung vor einer zentralen Vergabe von Studienplätzen. Und da haben die ganzen Wessis in den Osten geschickt. Und ich muss sagen, es war echt gut.
Cool. Wie läuft so ein Medizinstudium, wollte ich schon sagen, so ein Studium ab, wenn man Apothekerin werden möchte? Man studiert Pharmazie.
Genau, Regelstudienzeit sind 8 Semester. Du kriegst eigentlich jedes Semester einen fertigen Stundenplan vorgelegt, weil wir unheimlich viele Pflichtveranstaltungen haben. Also der Tag ist gefüllt mit Vorlesungen, mit Seminaren und dann auch mit viel Laborarbeit. Geht über 8 Semester. Dann haben wir nach 4 Semestern haben wir das erste Staatsexamen, nach 8 Semestern das zweite. Und dann kommt das praktische Jahr, von dem du ein halbes Jahr in der öffentlichen Apotheke absolvieren musst. Und die andere Hälfte kannst du relativ frei gestalten. Also entweder in die Forschung, ins Krankenhaus, ins Ausland. Und dann kommt das Abschlussstaatsexamen, dann bist du fertig. Dann gibt es die Approbation.
Kann man sich dann noch weiter spezialisieren? Gibt es da noch irgendwie weitere Studiengänge oder Fortbildungen, die man dann machen kann, um noch Schwerpunkte zu haben als Apothekerin? Oder ist es dann nur noch nach eigenen Vorlieben die Fortbildung, die man dann noch macht?
Nö, du kannst tatsächlich noch einen Fachapotheker machen für diverse Geschichten. Das läuft immer parallel dann schon zum Arbeitsleben. Fachapotheker für Offizienpharmazie, für Krankenhauspharmazie, für onkologische Pharmazie. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Und dann kannst du immer noch so Zusatzqualifikationen erwerben für Homöopathie und Naturheilkunde, für Beratung von Schwangeren und Kindern. Gibt es diverse Möglichkeiten und eben auch für Ernährung, richtig für Nahrungsergänzungsmittel oder für Mikronährstoffe gibt es noch nicht.
Okay, spannend. Da wollen wir
Ja.
heute auch ein bisschen drauf eingehen. Das ist unser Hauptthema heute. Wo hast du dein praktisches Jahr dann gemacht? Weil du warst dann natürlich auch in der Apotheke und hast du dann noch mal was anderes gemacht? Bist du noch mal in die Forschung gegangen oder warst du im Krankenhaus oder bist du in der Apotheke geblieben?
Ich habe so alles ausgereizt, was ging. Ich habe während des Studiums musste schon mal zweimal 4 Wochen Formulatur machen. Die habe ich zur Hälfte im Ausland und zur Hälfte in der Apotheke gemacht. Und das praktische Jahr habe ich die eine Hälfte in der öffentlichen Apotheke gemacht. Durfte da auch echt coole Sachen im Labor machen. Wir haben im Prinzip Ernährung gemischt, also parenterale Ernährung durfte ich herstellen im Labor. Und die andere Hälfte habe ich dann direkt an der Uni gemacht und habe meine Promotion schon angefangen.
Cool.
Ja.
Bist du dann nach dem praktischen Jahr direkt in die Apotheke oder hast du dir noch mal was anderes angeschaut, als du mit dem Studium fertig warst?
Ich bin an der Uni geblieben tatsächlich,
Okay.
noch weitere 3 Jahre und habe dann promoviert in der Pharmakologie und zwar molekularbiologisch. Also ich habe ganz viel mit Zellkulturen gearbeitet.
Cool, ich wusste gar nicht, dass du im Gegensatz zu mir eine Promotion hast.
Ja.
Bei mir ist es ja gescheitert. Zweimal und dann habe ich irgendwann aufgegeben. Aber cool.
Ja, ich wollte ursprünglich in die Forschung. Ich habe angefangen, Pharmazie zu studieren, weil damals, 95, als ich angefangen habe, wollte ich eigentlich Molekularbiologin werden. Und alle Biologen wurden damals aber arbeitslos, Taxifahrer oder Lehrer. Die 3 Optionen fand ich alle nicht so geil. Und dann bin ich irgendwie auf Pharmazie gekommen, weil das so einen schönen Rundumblick gibt in alle Naturwissenschaften. Und habe meine Promotion immerhin molekularbiologisch gemacht, habe aber währenddessen immer in der Apotheke nebenbei gearbeitet und gemerkt, das fetzt auch echt,
Ja.
da gute Beratung an den Menschen zu bringen und ein bisschen mehr Verständnis für die Dinge, die sie einnehmen müssen, die Therapien, die sie verfolgen müssen. in die Welt zu bringen.
Das ist auch, glaube ich, so jetzt der Schwerpunkt bei dir in der Apotheke. Das bekommt man mit, ne? Wenn man reinkommt, dass es sehr herzlich ist, dass immer genug Personal da ist, die ansprechbar sind, dass ihr sehr ausführliche Beratung macht, euch viel Zeit nehmt und dass das sehr individuell gestaltet wird. Ich glaube, da legst du wirklich großen Wert drauf, ne?
Absolut. Ja. Ich habe ein super ausgebildetes Team. Man sagt in der Apotheke, das durchschnittliche Beratungsgespräch dauert 2 Minuten. Mhm. Grob geschätzt sind wir bei 5 bis 6, würde ich sagen, bei mir.
Ihr habt auch viele Fortbildungen. Ihr habt zum Beispiel Stuhltherapeuten, das fand ich ganz interessant. Ist die Berufsbezeichnung tatsächlich so oder die Weiterbildungsbezeichnung?
Also, nee, Fachberaterin für Darmgesundheit.
Fachberaterin für Darmgesundheit klingt auch besser als Stuhlrad. Und habt euch da schon spezialisiert, auch so ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu gucken, so ein bisschen neben der Schulmedizin tatsächlich noch ein bisschen was mitgestalten zu können und auch einfach Anlaufstelle für Patienten oder Kunden, in eurem Fall sind es Kunden, glaube ich, ihr tituliert es nicht als Patienten, ne, zu sein. Du hast dich auch ein bisschen in den letzten Jahren angefangen, mit Mikronährstoffen zu beschäftigen.
Richtig.
Wie kam es dazu? Hast du gemerkt, dass die Nachfrage höher wurde oder wie ist das entstanden?
Ich muss gestehen, ich hatte immer ein sehr breites Interesse. Ich bin hab vor 10 Jahren schon den Fachapotheker für Naturmedizin gemacht. Mhm. Also nennt sich, jetzt komme ich gerade gar nicht auf die Bezeichnung, aber für naturheilkundliche Therapien einfach und habe dann einfach mein Spektrum noch erweitert. Habe dann noch für anthroposophische Medizin Weiterbildung belegt und habe dann noch mal als nächstes für mich die Mikronährstoffe entdeckt als super Ergänzung einfach. Mhm. Weil ich habe zu Statinen promoviert. Mhm. Wir wissen ja beide, Statine führen zu einem Q10-Mangel, einfach aufgrund des Wirkmechanismus. Und das war so ein bisschen der Punkt, wo ich den Einstieg gefunden habe und gesagt habe, ganz ehrlich, eigentlich muss man die Patienten da besser begleiten. Mhm. Wir haben ganz oft Therapien, die zu Mikronährstoffmängeln führen. Mhm. Und warum nicht ergänzen und warum nicht sinnvoll ergänzen? Mhm.
Das merke ich auch immer wieder, gerade bei den Medikamenten im Diabetesbereich, die können auch Vitaminmangel machen, Vitamin B12-Mangel tritt da häufig mal auf. Und jetzt auch die neuen, moderneren Medikamente, die Abnehmspritzen, können auch Nährstoffmangel machen, gerade wenn die Patienten dann weniger essen und sich nicht adäquat ausreichend ernähren, ne, wenn wir die Ernährungsberatung nicht dazuschalten. Ja. Ich glaube auch, dass wir da eine Lücke schließen können. Ne? Wann hast du gemerkt, dass das Interesse an den Nährstoffen, Hype will ich es jetzt nicht nennen, wir diskutieren ja immer drüber, auch im Privaten sehr offen, wie sehen wir es, aber wir haben beide so ein bisschen, glaube ich, die gleiche Meinung dazu. Wann hat das Interesse zugenommen? Seit wann merkst du das?
Das ist so schleichend gekommen, ehrlicherweise. Ich kann das gar nicht so genau sagen, aber so in den letzten 1-2 Jahren merke ich, ist es deutlich mehr geworden, speziell dieses Jahr. Vielleicht fällt es mir auch seit diesem Jahr einfach noch mehr auf, weil ich eben mich sehr intensiv selber auch damit befasst habe. Und das ist, sobald man ein bisschen Input rausgibt, kommt auch immer mehr Nachfrage nach. Also man merkt, dass die Leute einen unheimlich großen Beratungsbedarf haben und mit ihren Fragen mittlerweile auch gezielt zu uns kommen, weil sie wissen, da gibt es Leute, die kennen sich damit aus und die können mir einfach mal eine Erklärung dazu geben oder eine Beratung zukommen lassen, was macht Sinn und was nicht.
Das heißt, wenn ich jetzt mit meinem Rezept zu euch in die Apotheke kommen würde und jetzt ein Medikament für eine Erkrankung, das erstmal schulmedizinisch verordnet wurde, auf dem Rezept habe, würdet ihr mich dann auch schon aktiv ansprechend sagen, das kann zu einem Mangel des Vitamins oder eines Spurenelements führen oder macht ihr das nicht? Schaut ihr schon, was bekommen die Patienten von uns und was könnt ihr denen dann auch noch mit empfehlen?
Zum Teil ja, zum Teil nein, ganz ehrlich. Man versucht immer so ein bisschen die Gesamtsituation zu beurteilen. Überfordert das den Patienten oder ist der offen? Möchte der seine Therapie optimieren? Was ich ganz oft aber absolut notwendig finde und wichtig, dass wir abfragen, gibt es irgendwelche anderen Stoffe, die sie einnehmen, die sich mit der Therapie nicht vertragen würden? Zum Beispiel habe ich mir seit langer Zeit angewöhnt, jeden, der Schilddrüsenpräparate abholt, zu fragen, nehmen sie irgendwelche Mikronährstoffe ein? Weil ja einfach Calcium, Magnesium, Eisen, alle zweiwertigen Ionen die Aufnahme von Schilddrüsenhormonen behindern. Und da muss ich einfach die Therapie im Blick behalten, dass die schulmedizinische Therapie erstmal funktioniert.
Das leitet mich auch so ein bisschen zu der Frage weiter, über die wir auch immer wieder diskutieren müssen. Können Nährstoffe auch auf irgendeine Art und Weise gefährlich sein? Und die hast du schon beantwortet, ja. Und deswegen macht die Beratung auch vorher Sinn. Das siehst du auch so. Du empfindest auch, dass man eine vernünftige Beratung machen sollte, bevor man Nährstoffe einnimmt, oder?
Absolut. Ich finde, so blind einfach drauf los macht in den wenigsten Fällen Sinn. Man kann immer, was weiß ich, ein bisschen Vitamin C und Zink ergänzen, wenn man weiß, da ist eine Erkältung im Anflug, oder man weiß basal, werden ja auch empfohlen, 800 Einheiten Vitamin D pro Tag, weil wir eigentlich alle nördlich der Alpen einen Mangel haben. Aber ich finde es immer gut, einmal drüber zu gucken, was ist die Gesamtsituation des Patienten, was nimmt er ein, wo könnte es Probleme geben, und auch im Zweifelsfall erstmal die Werte zu bestimmen, um zu sagen, was macht Sinn und wie viel macht auch Sinn.
Kann man das in der Apotheke machen, Werte bestimmen?
Nicht in vielen Apotheken, aber tatsächlich gehören wir zu denen, die das machen, eben weil ich das super sinnvoll finde. Ich habe mich lange drum gedrückt, weil es immer nur so Testsysteme gab mit einem Blutstropfen auf einen Teststreifen und dann photometrisch auslesen. Das fand ich nicht zuverlässig genug. Deswegen machen wir jetzt tatsächlich erst seit anderthalb Jahren ungefähr Blutanalysen, die wir wirklich ins Labor einschicken. Das heißt, wir entnehmen Blut aus der Fingerbeere und das wird ins Labor eingeschickt und auch nach Richtlinien der Bundesärztekammer ausgewertet.
Dürftet ihr aus der Vene Blut abnehmen?
Nein.
Okay. Ihr schaut aber schon, wie du schon gesagt hast, wenn ihr das macht, dann schauen wir A, dass wir uns so ein bisschen an die Regeln halten. Wie funktioniert die Blutabnahme? Ist das auch, wird das adäquat ausgewertet? Und wenn ihr die Werte habt, dann ist dir auch Evidenz, glaube ich, ganz wichtig, dass du schaust, okay, welche Nährstoffe machen jetzt hier eigentlich gerade Sinn? Ja, also du würdest jetzt A, nie blind irgendwas substituieren und B, auch nicht exorbitant hoch dosieren, sondern du würdest schauen, was gibt es eigentlich für Empfehlungen?
Richtig.
Ja.
Also ich finde manchmal die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung relativ knapp bemessen, aber nichtsdestotrotz orientieren wir uns immer daran, und bei sämtlichen Therapieempfehlungen oder gerade wenn es in Richtung onkologische Patienten geht, gebe ich zwar Ideen, sage aber immer bitte Rücksprache mit dem Arzt, überlegen Sie gemeinsam, macht das vielleicht für Sie Sinn, dass wir Folgendes ergänzen, weil.
Wäre das von dir ein Wunsch, was natürlich jetzt ein Wunschdenken im Gesundheitssystem ist, weil wir alle immer knapp bemessene Zeit haben, aber dass man enger mit den Arztpraxen zusammenarbeitet, um die Therapie noch besser abstimmen zu können?
Absolut. Ich finde das so wichtig. Wir haben gerade letzte Woche wieder einen Fall gehabt. Wir machen ja auch Medikationsanalysen. Mhm. Das heißt, Patienten, die mehr als 5 verordnete Medikamente bekommen, haben ja einen Anspruch darauf, dass sie einen Termin in der Apotheke bekommen, bei der sich eine Apothekerin hinsetzt und dann wirklich deine Medikation auseinandernimmt, analysiert und guckt auf Optimierungsbedarf. Da war ein Patient mit Restless-Legs-Syndrom, der Pregabalin in einer wirklich niedrigen Dosierung bekam, und zusätzlich noch ein anderes Medikament, auf das er sehr mit Schwindel reagierte. Und die Überlegung war, wie soll es weitergehen? Parallel dazu gab es aber auch Blutwerte, wo sein Ferritin, sein Eisenwert total im Keller war, was ja eben auch so ein Restless-Legs-Syndrom total befeuern kann. Und da haben wir eben mit der Arztpraxis Rücksprache gehalten und die waren total dankbar dafür. Mhm. Und anstatt jetzt das Medikament, was er schlecht verträgt, weiter zu erhöhen, was zuerst angedacht war, wurde jetzt erstmal die Eisentherapie angesetzt.
Ja, und leider kann ich mich da als Hausärztin ja nicht ganz von freisprechen. Das Restless-Legs-Syndrom ist das Syndrom der unruhigen Beine. Viele Menschen kennen das. Da hat man abends einen ganz, ganz hohen Druck, die Beine bewegen zu müssen, kommt gar nicht zur Ruhe, kann manchmal gar nicht schlafen, hat Schlafstörungen, wacht nachts auf. Und die Patienten haben häufig eine Entlastung, wenn sie sich dann auch bewegen. Und ich glaube, es ist eine relativ hohe Anzahl eigentlich an Dunkelziffern dabei, die ein Eisenmangel haben, und die Eisensubstitution würde die Beschwerden wirklich deutlich reduzieren und verbessern. Und ich glaube, dass wir da sehr aufeinander angewiesen sind und auch da in der Schulmedizin noch ein bisschen was optimieren müssen, bevor wir dann Medikamente geben, die wie das Pregabalin neuropathisch wirksam sind und auch vielleicht Nebenwirkungen haben. Die Eisensubstitution kann auch Nebenwirkungen haben, macht dunklen Stuhlgang, genau, kann Probleme machen. Da muss man auch bei der Einnahme vorsichtig sein. Wir wissen mittlerweile, dass eine verzögerte Einnahme gar nicht alle 24 Stunden auch mal sinnvoll sein kann. Das muss man dann mit dem Patienten abstimmen, ne, und gut kontrollieren, dass es hochgeht. Aber es ist schon so, dass man, glaube ich, über Nährstoffe auch manchmal Medikation vermeiden kann, ne? Und da muss sich einiges ändern.
Ja.
Hast du das Gefühl, dass die Angebote an Fortbildung, um auch evidenzbasiert arbeiten zu können, in dem Bereich der Pharmazie für Apotheker ausreichend sind?
Es gibt Angebote. Es kann immer mehr geben und immer noch bessere geben. Es gibt noch relativ wenig. Es gibt vieles, was über die Firmen finanziert wird. Das ist ja dann immer so ein bisschen zwiespältig, weil natürlich will die Firma sich gut darstellen. Die Fortbildung, die ich gemacht habe Anfang des Jahres, die fand ich super gut. Das war eine Fortbildung, die ging über 3 Monate und die war nicht nur für Apotheker, sondern auch für Ärzte. Also die war tatsächlich übergreifend und das finde ich immer ganz schön, wenn sich die verschiedenen Professionen miteinander vernetzen. Wir hatten auch Ernährungstherapeuten dabei, Heilpraktiker, Physiotherapeuten und eben viele Ärzte und Apotheker. Und das ist einfach ein super guter Austausch, weil man einfach die ganze Gemengelage von allen Seiten mal beleuchtet.
Und auch immer wieder sieht, wo haben die anderen die Lücken, ja? Also was wird gar nicht gelehrt, ja? Und wenn ich in meine Pharmakologie-Vorlesung zurückdenke, dann ging es nicht um Nährstoffmangel ausgelöst durch Medikamente, die wir geben. Das war da überhaupt nicht Thema, ne? Und der Apotheker ist ja noch ein bisschen mehr drin. Der hat ja nur mal die Pharmakologie studiert und nicht nur wie wir 2 Semester mal irgendwie Pharmakologie gehabt, ja? Das ist einfach so ein Medizinstudium. Und ich glaube, dass die Zusammenarbeit da auch ganz, ganz elementar ist, um diese Lücken zu schließen und umso spannender, wenn es Fortbildung für alle Parteien gibt, ne?
Absolut. Und wobei ich finde, es ist ja eigentlich von unserem Ausbildungssystem her so gedacht, Ärzte stellen die Diagnosen, Apotheker sind die Fachleute für die Arzneimittel, nur die Vernetzung ist irgendwie nicht vorgesehen.
Ja.
Und das ist so schade, dass das nicht stattfindet, weil es wäre für alle 3 Seiten, für Arzt, für Apotheker und für Patient, total gewinnbringend.
Ja. Im Krankenhaus, finde ich, findet sie ein bisschen mehr statt, weil die Apotheker näher an den Ärzten dran sind, näher an den Patienten, weil die Patienten auch über mehrere Tage dort sind. Im ambulanten Bereich, finde ich, fehlt sie fast gänzlich, die Zusammenarbeit. Ne?
Total. Ich glaube, es ist aber auch ein Zeitproblem. Ne?
Ja. Hast du das Gefühl, dass das über die elektronische Patientenakte besser wird, dass wir sehen können, was noch verordnet wurde, um dafür ein Gefühl zu bekommen? Oder hast du das Gefühl, das ändert erstmal gar nichts?
Ich würde es mir wünschen, dass es so wäre.
Das heißt, du...
Ich glaube nicht dran, ehrlicherweise noch nicht. Ich würde es mir wirklich wünschen, weil es wäre so sinnvoll. Also ich mache das schon, dass ich mit dem Patienten durchgucke, was nehmen sie sonst noch und gibt es da irgendwelche Interaktionen auch. Aber ich glaube, dass das wirklich ein Strukturproblem ist und ein Zeitproblem ist, dass wirklich in der Arztpraxis jedes Mal geguckt wird, was ist in der Akte noch alles drin, weil ich musste ja schon immer zusätzlich öffnen. Das sind ja immer noch mal 3 Klicks mehr.
Mhm.
Und genauso ist das in der Apotheke. Ich glaube nicht, dass da jeder automatisch die Patientenakte öffnet.
Mhm.
Und ist ja auch nicht immer gewünscht vom Patienten. Also
ja, ich habe es bei mir jetzt gemerkt, dass ich in die Medikationsliste auf der elektronischen Patientenakte eigentlich immer nur gucke, wenn mich der Patient nochmal darauf hingewiesen hat, dass er beim Facharzt war. Und ich kann ja dann auch die Facharztmedikamente jetzt sehen, ja, weil die müssen ja auf die EPA, auch wenn die Fachärzte das noch nicht so sehr bespielen. Aber mir fällt immer wieder auf, dass das erst Routine werden muss, die dann auch zu nutzen. Und ich glaube, das ist für euch genauso. Dass,
absolut.
Du kriegst es ja nicht automatisch angezeigt, du musst da erstmal reingehen. Ne?
Ja, und das ist ja so schade. Der Patient erwartet immer und sagt, Mensch, das muss der Arzt doch wissen, dass ich das noch nehme. Dann frage ich immer nach, haben Sie das denn auch gesagt, dass Sie beim Facharzt waren, dass Sie noch was anderes verordnet bekommen? Sonst kann Ihr Hausarzt das nicht wissen, das funktioniert so nicht. Also man muss schon alle Informationen noch überall platzieren, damit das System rund läuft.
Leider noch nicht. Und als kleine Ergänzung, die elektronische Patientenakte ist jetzt zwar da und wir können sie auch befüllen, aber häufig nicht mit Formularen aus der Vergangenheit, denn die haben nicht die richtigen Formate, um die hochzuladen. Ich hoffe, dass die Zukunft das jetzt so ein bisschen bringt, dass wir mehr hochladen und uns auch daran gewöhnen, das zu nutzen.
Ja.
Ja.
Also ich kann von unserer Seite sagen, es ist relativ zeitintensiv, das zu öffnen.
Bei uns auch. Das ist auch erstmal funktioniert, das ist bei uns auch
die datenschutzrechtlichen Stacheldrahtzäune, die da vor die EPA gesetzt werden, die müssen erstmal beiseite gerollt werden.
Ja, ich glaube, da wird in den nächsten Jahren noch viel Positives und auch Kompliziertes auf uns zukommen, bis es dann funktioniert. Ne? Du bist jetzt Apothekerin und natürlich möchtest du, dass die Menschen vor allem zu dir kommen, aber wo glaubst du, ist der Vorteil, auch in der Apotheke Nährstoffe zu kaufen und nicht jetzt unbedingt frei verkäuflich über andere Möglichkeiten wie Internet oder auch in Drogeriemärkten? Es gibt ja, so wie du schon gesagt hast, ihr unterlegt euch schon den Auflagen, ihr schaut auf Evidenzen, auch tatsächlich bei Nährstoffen häufig das Problem, dass es halt Nahrungsergänzungsmittel sind und nicht unbedingt dem Arzneimittelgesetz unterlegt sind. Kannst du da vielleicht noch mal was zu sagen, wie das bei den Nährstoffen ist?
Ja, tatsächlich sind ja diese ganzen Supplements als Nahrungsergänzungsmittel zugelassen. Das heißt, sie zählen rechtlich als Nahrungsmittel und dürfen halt eine relativ große Abweichung von der Beschriftung aufweisen. Also bis zu 50% Abweichung zählt noch als Norm erfüllt. Und das finde ich halt einfach kritisch, wenn ich mir ein Magnesium kaufe und ich weiß nicht, sind da 50 Milligramm Magnesium drin oder 150 Milligramm, wenn da 100 Milligramm draufsteht. Mhm. Und das finde ich ein ganz großes Problem, weil ich möchte schon wissen, was ich da einnehme. Und deswegen arbeite ich nur mit Herstellern zusammen, die zwar auch ihre Präparate als Nahrungsergänzungsmittel zulassen, aber nach Arzneimittelrecht produzieren. Mhm. Und da ist eine maximale Abweichung von 5% nur erlaubt. Und das finde ich einfach viel, viel, viel sinnvoller.
Was ja im Umkehrschluss auch heißt, wenn man sich mit Nährstoffen beschäftigt, muss man auch ein bisschen erstmal Studien verstehen. Man muss verstehen, wie sind die Studien gemacht worden? Was ist das für ein Design? Wir haben ja auch, als wir die Fortbildung zusammen hatten, gesehen, okay, es gibt Studien, die sind ganz, ganz klein. Da sind vielleicht 30 oder 60 Probanden dabei. Ja. Da muss ich für mich differenzieren können oder einschätzen können, ist das etwas, was ich für mich verwerten kann? Reicht mir das auch? Und ich muss wissen, welcher Hersteller produziert eigentlich die Nährstoffe nach Arzneimittelrecht. Ne? Das heißt, Das bedeutet auch viel Arbeit, um auch dann den Kunden adäquate Nährstoffe empfehlen zu können. Ne?
Ja, absolut. Und mit den Studien ist es so, dass ganz, ganz, ganz viele Studien wirklich nur mit kleinen Probandenzahlen gemacht sind. Ja. Ne? Da fehlt einfach noch sehr, sehr viel Evidenz. Ich hoffe und glaube aber auch, dass das in Zukunft mehr kommen wird, dass da noch mehr Studien gefahren werden und wir da auch bessere Daten bekommen.
Das ist ja so ein bisschen unser Wunsch, ne? Weil wir sind da großer Fan von. Und ich glaube, dass wir in Zukunft viel damit machen können, viel erreichen können, vielleicht auch sogar in der Prävention. Das ist ja immer die Frage, kann man vielleicht schon frühzeitig Diagnostiken machen und ist das sinnvoll? Im Moment würde ich sagen, sind wir an einem Punkt, wo wir vor allem Nährstoffe dageben, wo wir wissen, dass ein Mangel entstehen kann. Das sind bestimmte Patientengruppen oder bei dir Kunden, die eine erhöhte Nachfrage haben oder auch einen erhöhten Bedarf. Aber vielleicht ist es sogar in der Zukunft etwas, was in der Prävention noch mehr Einzug erfahren wird, was ja auch schon tatsächlich in einigen Gruppen in der Longevity-Bewegung auch beginnt. Aber ich sehe das auch so wie du, dass wir noch ein bisschen auf mehr Evidenz warten müssen. Ne?
Ja, leider ja. Aber das ist ja tatsächlich mein Traum, dass wir irgendwann dahin kommen, dass wir nicht warten, bis wir irgendwelche Grenzwerte unterschritten oder überschritten haben, die wirklich krankmachend sind, sondern dass wir sehen, die Werte entwickeln sich in die falsche Richtung und dann schon gleich eingreifen.
Ja, mein Lieblingsnährstoff ist ja immer auch tatsächlich Eisen, weil wir Frauen ja unsere Regelblutung haben, ja, und wir Frauen können untereinander gut drüber reden und wir häufig dann Eisenmangel bei Frauen sehen und ich glaube, das wäre so sinnvoll, frühzeitig Eisen zu bestimmen bei Frauen. Das ist ein Beispiel, ne? Was hast du oder welches Gefühl hast du, welche Kunden oder welche Kundengruppen sind vor allem interessiert an Nährstoffen? Gibt es da so ein bisschen so bestimmte Gruppen, sind es eher Frauen, sind es eher Männer? Hast du irgendein Gefühl, dass sich das in irgendeine Richtung verschiebt?
Absolut. Also traditionell sind es immer die Frauen, die sich um die Gesundheit der Familie gekümmert haben. Und dann sind es die jungen Frauen, die schwanger werden möchten oder schwanger sind oder kleine Kinder haben, die sich kümmern.
Dann die kümmern sich auch um die Männer, ja? Die sagen, jetzt geh mal zur Vorsorge, mach das mal.
Unbedingt. Ja. Die kümmern sich auch darum.
Hol mal bei Anke Nährstoffe.
Ja, und das zu Hause, was da ist, wenn die nächste Erkältung kommt oder wie auch immer. Dann sind es die Frauen, die sich kümmern, weil sie merken, es tut sich was. Es geht in Richtung Perimenopause, Prämenopause, Wechseljahre. Aber das ist wirklich eine große Änderung, dass ich merke, dass jetzt auch vermehrt Männer darauf achten und daran interessiert sind und da wirklich auch nachfragen.
Was auch mit Lifestyle-Veränderungen zu tun hat. Ich glaube, der Gedanke ist ja schon da, sich gesund zu ernähren oder auch gesund alt zu werden. Ja? Und da spielen die Nährstoffe eine große Rolle.
Ernährung ist das absolute Grundthema, finde ich. Ernährung muss immer über allem stehen und vor allem. Und gesunde Ernährung ist die absolute Basis, die wir auch immer wieder mit implementieren in der Beratung. Und ohne einen gesunden Darm und ohne eine gute Ernährung können die ganzen Nährstoffe, wenn man sie einnimmt, sowieso gar nicht ankommen.
Ja. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, wenn man Supplements bestellt, sollte man sich vorher bewusst sein, wie man sie einnimmt. Und da kann der Apotheker nochmal suffizient beraten und auch wirklich sagen, okay, ihr braucht für die Eisenaufnahme Vitamin C, sonst wird es gar nicht aufgenommen. Und da gibt es ja ganz, ganz, ganz viele Dinge, wie du das auch schon gesagt hast, was auch konkurrieren kann und was sonst vielleicht gar nicht wirken kann. Ne?
Absolut. Wobei, da musst du ehrlich sagen, wenn du es bestellst und dann zu mir kommst, dann berate ich dich nicht.
Das weiß ich, also ich würde es dann auch bei dir bestellen. Über ein paar Nährstoffe würde ich tatsächlich doch explizit nochmal mit dir sprechen wollen, weil sich ja jetzt so ein bisschen die Winter- und Erkältungssaison anbahnt. Das hast du jetzt gerade auch schon gesagt, Zink, Vitamin C spielt eine große Rolle. Gibt es Nährstoffe, die du im Winter sinnvoll findest? Und wenn ja, welche kann man mal substituieren, ohne dass man vorher unbedingt zum Arzt muss? Wo kann man sich direkt gut in der Apotheke auch beraten lassen? Wo braucht man kein Labor? Wo würdest du sagen, man sollte erst einmal nachschauen? Was rettet uns über den Winter?
Also ich finde, so als Faustregel kann man immer sagen, die wasserlöslichen Vitamine sind deutlich entspannter als die fettlöslichen Vitamine, weil wir kein Depot aufbauen.
Fettlöslich sind E, D, K und A und die sind erstmal, da muss man immer vorsichtiger sein bei der
Ganz genau, die kann man eben auch überdosieren. Und die wasserlöslichen, wenn man da zu viel einnimmt, scheidet der Körper sie aus. Insofern sind wir da ein bisschen entspannter und können da auch flexibler einfach das handhaben. Für den Winter Vitamin C und Zink finde ich immer eine gute Ergänzung. Gerade wenn ich merke, die Erkältung ist schon im Anflug, es kratzt schon im Hals, dann gerne das Zink auch als Lutschtablette, weil Zink nochmal einen schönen adstringierenden Effekt hat. Das heißt, es zieht so die Schleimhäute ein bisschen zusammen, dass die Eintrittspforte für die Viren und Bakterien erschwert wird. Das so als Zusatztipp. Und da, finde ich, kann man tatsächlich auch gut mal zu so einem Komplexpräparat greifen, wo einfach mal einmal alle Vitamine drin sind, Vitamin C hochdosiert, Zink, Selen, so die Basis. Und für mich noch als zweites, zwar fettlöslich, aber finde ich für den Winter auch unabdingbar, ist Vitamin D.
Aber da hast du schon die Einschränkung gemacht, Achtung bei der Dosierung. Ne? Es gibt eine Empfehlung und da kann man sich nicht mit überdosieren, wenn man bei den Empfehlungen tatsächlich bleibt. Du hattest 800 Einheiten genannt, die auch so empfohlen werden. Und du hast mir mal erzählt, ohne dass wir einen Namen nennen müssen, dass es auch Vitamin D-Rechner gibt.
Ja, gibt es und da kann man das ganz schön ausrechnen, wobei man da bei sehr hohen Dosierungen landet. Wenn man da so eine Erhaltungsdosis berechnet. Die gehen aus von 800 Einheiten pro 10 Kilo Körpergrammgewicht. Also das ist schon viel. Ich persönlich freue mich immer, wenn jemand einen Vitamin-D-Spiegel mitbringt und empfehle auch vielen Patienten, Mensch, wenn sie das nächste Mal bei der Kontrolle sind, lassen sie doch den D-Spiegel einfach mal bestimmen, dass wir wissen, wo wir sind. Bin aber mittlerweile schon, nachdem ich sehr viele Werte auch gesehen habe, da, dass ich den meisten Patienten 2000 Einheiten doch empfehle für den Winter, weil wir alle in einem sehr niedrigen Bereich unterwegs sind und da ein bisschen mehr Input durchaus sich positiv auswirken kann.
Außer wir überwintern auf Gran Canaria dann.
Aber wenn man hier dann in Deutschland machen wir das bleibt, ja selber.
Genau. Wenn man in Deutschland bleibt, ist es schon sinnvoll. Ne?
Ja.
Ich sehe auch sehr, sehr niedrige Vitamin-D-Spiegel, muss ich sagen. Ich muss das als Schulmedizinerin ja einmal mit dem Patienten vorher besprechen, ob der Spiegel mitgemacht wird, weil das eben keine Kassenleistung im engeren Sinne ist, nur bei bestimmten Indikationen. Und mir fällt auch auf, dass der Vitamin-D-Spiegel bei vielen extremst niedrig ist. Ne?
Und leider. Und ich habe schon Patienten gehabt, wir messen es ja auch. Ich habe schon Sportler gehabt, die wirklich draußen Sport machen, den ganzen Sommer. Und den D-Spiegel habe ich gemessen, der war einstellig. Und da muss ich sagen, ja, auch nur Sonne reicht nicht, weil wir gehen ja auch hin und tragen Sonnenschutz auf. Und ab Lichtschutzfaktor 30 ist wiederum die Produktion von Vitamin D in der Haut so eingeschränkt, dass dann auch im Sommer nicht mehr so viel passiert.
Was trotzdem wichtig ist, die Leute sollen sich weiter eincremen.
Ohne Frage, ich trage Lichtschutzfaktor 50 auf.
Genau, ich tatsächlich auch nicht. aber man muss schon drüber nachdenken, dann eventuell auf Vitamin D zu substituieren.
Cool. Ja.
Als Abschluss haben wir immer eine persönliche Frage, auch wenn Julian heute nicht dabei ist, gibt es trotzdem eine persönliche Frage. Und meine persönliche Frage ist an dich, um bei den Nährstoffen zu bleiben. Was sind deine drei Lieblingsnährstoffe?
Tatsächlich, vielleicht hat man es schon rausgehört, Vitamin D gehört dazu, weil ich finde, das ist ein kostengünstiger Mikronährstoff, der aber wirklich viele Stellschrauben bedient im Körper und unheimlich gut unterstützend sein kann für vieles. Omega-3-Fettsäuren finde ich total wichtig. Gerne mit Bestimmung des Quotienten vorher, aber dann, um so stille Entzündungen abzufangen, um eine gute Gehirnentwicklung, Augenfunktion zu haben und unterstützend für das Herz-Kreislauf-System und Cholesterinspiegel, finde ich, ist das eine sehr, sehr gute Geschichte, weil wir einfach hier kaum Omega-3 zu uns nehmen. Und das dritte ist tatsächlich Magnesium. Magnesium ist im Körper an 500 oder 600 enzymatischen Prozessen beteiligt. Und wir haben, wenn wir die Spiegel bestimmen, fast alle einen Mangel an Magnesium, sodass ich da wirklich gut arbeiten kann und da auch kaum in die Überdosierung komme. Weil, oder gar nicht in die Überdosierung kommen kann, weil der Körper in dem Moment, wo er sagt, es ist mir zu viel, anfängt, den Stuhl zu verflüssigen und das Magnesium rauszuschmeißen.
Gibt es Magnesium in einer bestimmten Form, in der man es am besten einnehmen sollte, damit es gut resorbiert wird?
Ja, es gibt unterschiedliche Formen. Tatsächlich ist Magnesiumoxid eins der günstigsten Magnesiumsalze, was in vielen Nahrungsergänzungsmitteln auch drin ist, aber nicht so gut Bioverfügbarkeit, nicht so gut bioverfügbar ist. Das heißt, Magnesiumoxid wirst du bei uns in der Apotheke nicht bekommen. Gut aufgenommen wird Magnesiumcitrat. Und wenn du aber nichtsdestotrotz auch bei Magnesiumcitrat noch mit Durchfällen reagierst, gibt es ein anderes Magnesiumsalz. Das ist relativ unbekannt, das Magnesiumtaurat. Das wird auch super gut aufgenommen und hat überhaupt keine Nebenwirkungen, was Durchfälle angeht.
Um dich ein bisschen zu erfreuen, ich war letztes Jahr auf einem großen Herz- und Nierenkongress hier in Essen und die haben Magnesium tatsächlich nochmal beworben und gesagt, dass es ganz, ganz, ganz wichtige Stoffwechselprodukte auch im Herz-Kreislauf- und Nierensystem mit fördert oder da benötigt wird und haben auch nochmal darauf hingewiesen, dass gerade herzkranke oder nierenkranke Patienten auch Magnesium bekommen sollen. Das fand ich ganz schön, dass tatsächlich bei so einem großen Kongress schon auf Nährstoffe, auch auf Mikronährstoffe eingegangen wurde.
Ja, ist ungewöhnlich.
Ja, tatsächlich. Ein rein schulmedizinischer Kongress mit doch einem mit einer kleinen Gewichtung Mikronährstoffe, auch von einem Schulmediziner. Der kam wirklich aus dem schulmedizinischen Bereich und hat das nochmal erläutert. Omega-3-Fettsäure, in welcher Form sollte ich das aufnehmen?
Entweder als Kapsel oder als Öl. Das ist tatsächlich jedem selbst überlassen. Ich finde immer wichtig, wie alle fettlöslichen Vitamine, am besten mit der Nahrung zusammen. Also man kann sich schön so ein gutes Omega-3-Öl mit auf den Salat geben oder morgens ins Porridge oder wie auch immer. Nur wichtig immer zur Mahlzeit dazu.
Kann ich das überdosieren?
Ja, kannst du.
Ja. Deswegen hast du auch gesagt, das Labor macht Sinn, ne?
Ja.
Da gab es auch einen roten Handbrief tatsächlich für uns Ärzte vor einigen Monaten, dass Omega-3-Fettsäure Herzrhythmusstörungen generieren kann, wenn es sehr hoch dosiert, über 3 Gramm am Tag. Da sollte man doch tatsächlich auch eine Beratung vorher in Anspruch nehmen, bevor man Omega-3 substituiert. Ne?
Unbedingt.
Ja. Außer man macht es auf natürlichem Wege und ergänzt ein bisschen Leinöl, dann denke ich, kann man nichts falsch machen. Aber wenn man das rein Omega-3 substituieren möchte, sollte man das
genau
tun. Ja. Es gibt das in vegan, glaube ich, oder vegetarisch und aber auch in Fischöl.
Veganes und Fischöl, genau. Ja. Und jetzt gibt es neu mittlerweile sogar auch ein veganes Öl, was relativ einen hohen Anteil an EPA hat. Man hatte bislang immer das Problem, es gibt ja die 2 guten Omega-3-Fettsäuren, das EPA und das DHA. Das DHA ist das, was man vorrangig einsetzt für die gute Gehirnentwicklung, für eine gute Augenfunktion. Und das EPA ist die Omega-3-Fettsäure, die sich super gut auf Herz-Kreislauf auswirkt, Cholesterinwerte und stille Entzündungen. Und die veganen Öle waren bislang alle sehr reich an DHA. Und jetzt gibt es ganz neu sogar eins, was auch einen hohen EPA-Anteil hat.
Und das mit den Entzündungen ist ja auch wirklich spannend, weil wir wissen, wenn wir gute Omega-3-Fettsäuren oder ausreichend im Körper haben, dann können wir die schlechten Fettsäuren, die wir leider über die Ernährung auch immer mehr zu uns nehmen, deutlich unterdrücken. Die wirken schon als Gegenspieler. Das heißt, wir geben nicht nur was, sondern wir können was anderes damit auch so ein bisschen verdrängen. Ne?
Absolut. Das ist tatsächlich auch so ein Beschriftungsproblem, finde ich, in der Rechtmäßigkeit. Auf jedem Sonnenblumenöl steht drauf, reich an ungesättigten Fettsäuren, ja. Aber was ist in Sonnenblumenöl drin? Viel Omega-6. Und Omega-6 sind die Fettsäuren, die Entzündung, den Arachidonsäureprozess im Körper befeuern. Und das ist genau das, was wir nicht möchten. Aber es steht halt drauf, ungesättigte Fettsäure. Und wer sich nicht näher damit beschäftigt, denkt, er tut sich was Gutes, hat aber leider das Gegenteil erreicht.
Ja, das heißt auch da ein bisschen auf die bei der Ernährung darauf achten, dass man gesunde Fette dann auch zu sich nimmt. Ne?
Absolut.
Schön. Cool. Schöner Einblick, vor allem in deinen Berufsalltag. Und was ich aber zum Abschluss nochmal wollen würde, um so ein bisschen die Arbeit noch der Apotheke zu verstehen, wenn ich jetzt mit einem Rezept komme, was passiert dann eigentlich im Hintergrund? Ich komme jetzt mit meiner elektronischen Patientenakte, lege meine Versichertenkarte bei dir hin und möchte jetzt mein Rezept abholen. Was steckt da eigentlich alles hinter? Wie läuft es im Prozess ab? Warum hast du überhaupt alle Medikamente da? Wie kommen die zu dir?
Also, du kommst zu mir mit deiner Karte. Oder du kommst einfach zu mir und sagst, der Arzt hat gesagt, ich kann das jetzt bei Ihnen abholen. Und dann sage ich, ja, das Rezept ist vermutlich noch in der Cloud. Wir gucken mal auf Ihre Versichertenkarte. Dann haben wir genauso Lesegeräte wie ihr auch, wo die Versichertenkarte gesteckt wird, die im Prinzip ja nur die Zugriffsberechtigung ist auf die Cloud, in der sich das Rezept befindet. Dann laden wir das E-Rezept runter. Und in unserem Fall ist es so, wie in jeder Apotheke gucken wir natürlich, was die Krankenkasse von uns verlangt. Wir sind da ja leider alle Handlanger der Krankenkassen. Das heißt, du suchst Firma XY aus, verordnest die auf dem Rezept und ich in der Apotheke gucke dann, okay, Firma XY ist verordnet, Patient ist bei Krankenkasse A bis Z und diese Krankenkasse hat einen Vertrag mit einer ganz anderen Firma und dann muss ich dem Patienten eine andere Firma geben. Das ist in den allermeisten Fällen, muss ich mich da einfach dran halten, Es sei denn, es ist was nicht lieferbar oder es sei denn, es handelt sich zum Beispiel um Stoffe wie L-Tyroxin, die vom Körper sehr schlecht aufgenommen werden. Die sind in einer Substitutionsausschlussliste erfasst. Da brauche ich nichts austauschen. Da darf ich genau das abgeben, was du verordnest. Und in unserem Fall ist es dann so, dass bei mir die Kommissionierung das Medikament nach vorne liefert. Das heißt, es läuft alles computerbasiert. Ich habe ein Hochregallager und von da rollen die Medikamente übers Förderband nach vorne und kommen eine Wendelrutsche zu mir nach vorne runter.
Cool. Und wie kamen die in ein Regal? Du musst die bestellen.
Ja. Okay. Das machen wir aber tatsächlich mittlerweile. Da haben wir schon immer Computerprogramme, die den Bestand erfassen, die Abverkäufe erfassen. Wir senden das digital an so einen Großhändler. Wir haben zwei verschiedene Großhändler, weil oft Medikamente nicht lieferbar sind, sodass wir auf ein größeres Sortiment zugreifen können. Einmal hier in Essen und dann in Herne. Und dann bekommen wir tatsächlich viermal am Tag Lieferung. Das heißt, wenn du um 10 Uhr bei mir in der Apotheke stehst und ein Medikament von mir haben möchtest und ich habe es nicht da, ist es um 12 Uhr per Lieferant bei mir. So schnell kann keine Internetseite. Das ist schon echt cool.
Ja, sehr spannend. Cool. Und auch eine wirklich wertvolle Arbeit, ne? Auch gerade nochmal, was die Beratung angeht, dass man sich darauf verlassen kann, dass ihr uns da einfach gut unterstützt. Vielen Dank für deine Zeit.
Danke, danke.
Einen schönen Tag dir noch.
Den wünsche ich dir auch.
Tschüss, tschüss.
Tschüss.